Ja, Mahlzeit und danke, dass ihr für diesen Vortrag vielleicht eure Mittagspause sausen lasst. Weiß ich nicht. Ich hoffe nicht, dass ihr hungrig hier drin sitzt. Ja, ich war gerade in dem Vortrag vorher noch zumindest zeitweise mit drin gesessen. Da ging es ja auch um SEF. Davor ging es auch um SEF. Muss ich jemandem noch die Grundzüge von SEF erklären hier? Spitze. Okay. Also genau einem. Mein Thema ist hochverfügbares iSCSI Storage mit SEF. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil iSCSI hat ja mit SEF erstmal gar nichts zu tun. Aber komme ich gleich zu. Erstmal zu einer schönen Folie. Wer ich bin, wer wir sind. Die habt ihr möglicherweise schon ein paar Mal gesehen, die letzten 2 Tage. Ich bin Senior Linux Consultant bei Heinlein. Wir machen seit über 20 Jahren Linux und Peer, insbesondere E-Mail. Wir haben einen eigenen Hosting-Betrieb, einen eigenen ISP, sind seit einem Jahr jetzt auch die Betreiber von Mailbox.org, falls da schon mal jemand gehört hat. Und ja, schauen doch meistens sehr tief bei Kunden mit rein, um zu beraten, zu analysieren und Dinge aufzubauen. So auch das, was ich heute erzähle. Das ist nicht nur Theorie, das gibt es mittlerweile auch. Aber erstmal zu dem Ziel, was ich erreichen wollte. Wir haben mit SEF ein sehr modernes, dynamisches, horizontal skalierbares Storage. Und wir haben parallel dazu in sehr vielen IT-Infrastrukturen, in allen möglichen IT-Abteilungen noch solche Dinge wie ESXi-Cluster, Xen-Server oder manche Leute machen sowas sogar mit Windows Hyper-V. Auf jeden Fall bestehen klassische Virtualisierungsumgebungen. Die kann ich auch nicht spontan auflösen. Ich kann da nicht alles immer sofort changen. Aber ich kann mir Gedanken drum machen, wie kann ich ein modernes Konzept wie SEF mit diesen bestehenden Lösungen zusammenbringen? Und der gemeinsame Nenner, den ich gefunden habe, war da eben iSCSI. Jo, wenn wir uns mal kurz die Techniken anschauen, wirklich nur mal kurz umreißen, bevor wir wirklich tief anfangen. Was ist SEF? Das habe ich im Netz gefunden. Ich fand es total schick, weil SEF als Cephalopod passt wahnsinnig gut zu OpenStack zum Beispiel. Und es gibt OpenStack Havanna. Und dieser Cephalopod raucht hier eine Havanna. Ich fand das einfach so wahnsinnig treffend. Aber zu dem, was wirklich drin ist, die Folie habt ihr wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gesehen. Was für Möglichkeiten habe ich, an SEF ranzukommen? Wie kann ich damit überhaupt auf Storage zugreifen? Das Ganze ist getrieben durch Rados als Kommunikationsinfrastruktur, als Protokoll, um die einzelnen Komponenten zu verbinden. LibRados oder LibRados als Implementierung, um da Entwicklern Bibliothekszugriff zu geben. Rados Gateway, um via REST Gateway auf eine S3 oder Swift API zuzugreifen, die dann Buckets bereitstellt und Objekte übersetzt. Da findet hier eine Übersetzung statt von S3 in Rados, von Rados in S3. Was wir auch haben, RBD, ein Block-Device. Das ist das, was ich sag mal, am meisten verwendet wird, zumindest in dem, was ich gesehen habe. Weil mit einem Rados-Block-Device kann ich halt so Virtualisierer wie KVM einfach fantastisch gut betreiben. Oder was ich gerade in der Folie vorher gesehen habe, mit Proxmox geht das auch, aber da steckt ja auch ein KVM drunter. SEFFS war jetzt nicht so in meinem Fokus, habe ich auch jetzt bisher nicht so als die populärste Technik kennengelernt. Okay. Wenn ich mir kurz iSCSI anschaue, was habe ich hier für Komponenten? Hier habe ich was komplett anderes. Bei iSCSI habe ich ein klassisches Storage-Konzept. Ich habe einen Target. Ich habe Loons, die hinter meinem Target sind. Ich verbinde das Ganze über Ethernet-NICs, kann da auch mehrere Sessions fahren, das nennt sich dann Multipathing. Am Client, von dieser Sicht aus der Client, eigentlich der Initiator, mein zum Beispiel ESXNode, hat eine Software-Ebene laufen, um Loons, die im Target bereitgestellt werden, dem Client zu geben. Ich bekomme da ein Block-Device durch die Leitung übertragen, also SCSI over IP. Dieses Block-Device kann ich wie jedes ganz normale andere SCSI-Device benutzen, partitionieren, formatieren, Dinge tun. Genau, hatte ich noch mal ganz kurz zusammengefasst. Was ist iSCSI? Es ist einfach zu etablieren, es ist wirklich trivial aufgesetzt. Es ist Software-Defined, das war mir wahnsinnig wichtig, dass ich Software-Defined arbeiten kann und keine Hardware-Komponenten benötige. Und für Failover-Szenarien gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Herauskristallisiert hat sich da als populärstes Allure. Das ist ein Messaging-Protokoll, das auf SCSI-Befehlen läuft, um einen Failover oder eine Priorisierung von Pfaden in der Kommunikation zwischen dem Initiator und dem Target zu ermöglichen. Natürlich gibt es nicht nur die offene Implementierung. EMC, NetApp, HP, name it, haben dieses Allure natürlich selbst proprietär implementiert, weil sonst wäre es ja kein Feature. Okay, nochmal zu meinem Ziel zurück. Warum schaue ich mir die beiden Techniken an? Ich will das Ganze verbinden. Wenn ich ein ESXi habe, unterstützt der keine Rados Block Devices, obwohl die in meinem Ceph-Pool fantastisch performen. Kriegst du aber nicht rein. iSCSI kann ich andocken, ist einfach nur ein paar Software-Konfigurationen, Ende. CephFS, wenn ich mir anschaue, kriege ich genauso wenig rein, ist allerdings auch, wie gesagt, nicht die populärste Technik bei Ceph. Da gibt es noch ein paar Haken und Ösen, vor allem im Failover. Ich habe noch eine andere Überlegung gehabt, wenn ich iSCSI verwende, im klassischen Umfeld mit Software, dann habe ich ein Target und kann da mehrere Initiator dran binden. Wenn dieses Target anfängt zu brennen mit den Festplatten da drin, dann habe ich ein Problem. Ich bekomme im normalen Softwareumfeld Portale nur auf einen Storage Node. Da brauche ich dann wirklich üblicherweise proprietäre Lösungen von EMC, von NetApp, wo ich ein Multicontroller-Setup habe, wo quasi in einem Storage mehrere Controller drin sind. Und wenn ein Controller kaputt geht, dann hat der andere immer noch die Möglichkeit, da weiterzumachen. Um so ein Setup zu bauen, brauche ich einen Hardwarehersteller. Will ich aber nicht. Trotzdem will ich irgendwie die Möglichkeit haben, auf diese Verbindung an der Backplane zu den Disks, darauf will ich nicht verzichten. Also das war eine Überlegung, die ich dabei hatte. Bei Ceph habe ich mit sowas kein Problem. Ich kann an allen möglichen Ecken auf dieses System zugreifen, über verschiedene Nodes. Ich muss sie mir nur definieren und komme da ran. Bei einem klassischen iSCSI-Target kann ich das nicht. Was ich dann noch gesehen habe, was sehr interessant war, das ist mittlerweile schon ein Jahr alt, Linux TGT ist eine Target-Implementierung. Die besitzt im Userland native RBD, also Rados Block Device Unterstützung als Backing Store. Das fand ich ziemlich interessant. Auf der Basis habe ich mal angefangen, was zu basteln. Und zwar habe ich ein paar Dinge vorher benötigt. Als erstes mal einen laufenden Ceph Cluster. Dankenswerterweise hat Robert Sander, der den Vorvortrag gehalten hat, bei uns in der Firma mal so einen Ceph Firefly aufgesetzt, schon eine Weile her. Den musste ich gar nicht mal selber aufsetzen, habe ich gemacht gekriegt. Dann habe ich mir überlegt, ich brauche Hosts. Ich will eigene Hosts haben, um eine Verbindung zu bauen. Das heißt, ich habe da noch Hosts gebraucht. Und was ich natürlich auch brauche, wenn ich sowas machen will, ich brauche irgendeinen Client, irgendwas, um das Ganze durchzuspielen. Und da habe ich was ziemlich Esoterisches gemacht. Ich hatte da keine Hardware zur Verfügung. Ich habe mir tatsächlich einen Xen Server 6.5 in einer VirtualBox eingepackt. Aber es ging nur um Proof of Concept. Das habe ich gebraucht und dieses Schaubild habe ich mir als Basis genommen. Das ist auf der Webseite von Ceph verfügbar. Hier sehe ich, wie ich via S3 auf einen Object Store zugreifen kann. Die Zahlen sind von Ceph, Beispielzahlen. Hier habe ich OSDs in 1, 2, 3, 4, in 5 Nodes. Ich habe hier 3 Monitors und ich habe 4 Rados Gateways. Was interessant ist in diesem Aufbau ist, vor den Rados Gateways habe ich simple, stupide HTTP Load Balancer. Bedeutet, wenn hier Buckets gespeichert oder gelesen werden, ist es egal, ob die über dieses S3 Gateway gehen oder über ein anderes. Das war der Grundgedanke. Es ist wichtig zu verstehen, dass es nicht notwendig ist, über einen Punkt reinzugehen und da ein Failover zu bauen mit irgendwelchen Möglichkeiten, Corrosion, Pacemaker, sonst was, brauche ich nicht. Ich habe ein stupides HTTP Load Balancing. Das als Grundgedanke habe ich mir weitergesponnen und habe gedacht, wenn ich genau das jetzt nicht mit S3 Gateways mache, sondern wenn ich hier ein TGT reinsetze mit einem Rados als Backing Store, sollte ich den ja nach vorne raus über ein MPIO oder ein Multipath über alle diese Pfade erreichen können. Das war der Grundgedanke. Dann habe ich angefangen, sehr trivial. Was brauche ich auf diesen Nodes? Ich brauche ein Ceph und ich brauche ein TGT, die SCSI-Implementierung, die Target-Implementierung und Ceph-Unterstützung. Ich habe mir aus dem laufenden Ceph-Cluster die Ceph-Conf kopiert und eine ganz wichtige Zeile dazu gepackt. Ich habe nämlich gesagt, die Clients dürfen kein RBD-Cache verwenden. RBD-Caching bedeutet, dass Schreib- und Leseoperationen gepuffert werden übers RAM. Das macht das Ganze performanter. Das ist auch in Ordnung, wenn ich über einen Weg gehe. Habe ich aber verschiedene Hosts, die sich untereinander nicht im Caching austauschen, da gibt es keine Struktur, fällt mir das wahnsinnig auf die Füße. Ich kann da kein Caching benutzen, sonst bekomme ich eine Split-Brain-Situation. Sonst habe ich unterschiedliche Informationen auf unterschiedlichen Targets. Das kann man ausprobieren und es ist ein Garant dafür, spontan sehr viele Daten zu vernichten. Das will ich nicht. Deswegen ganz wichtig, das Caching muss ich ausschalten und ich muss in Kauf nehmen, dass ich dadurch ein bisschen geringere Performance und höhere Latenzen habe. Aber das kann ich ja durch die Anzahl der Nodes erschlagen. Das war die eine Konfiguration. Hier habe ich noch mir aus Bequemlichkeit den Admin-Key geholt. Ich hätte mir natürlich auch einen eigenen Key dafür machen können. Das war wirklich ein einfaches Proof of Concept. Das heißt, damit habe ich die Möglichkeit, meinen Node, den ich gebaut habe, an dem Ceph-Cluster nutzen zu können. Also, dass meine RBD-Mounts überhaupt funktionieren, dass ich Access habe. Und dieser Admin ist halt mal der Default-User, der da erstmal alles darf. Das kann auch ein kleinerer Benutzer sein. Okay, an dem Punkt war ich mit einem funktionierenden Ceph-Zugriff von diesem Node aus. Und da habe ich mir mit ABD Create mal eine 3 GB große, wie gesagt, das war ein kleines Test-Setup, aber es sind original die Befehle, die ich verwendet habe, eine 3 GB große Rados-Block-Device gemacht und habe das Ding schon mal im Vorfeld Ceph-TGT-Shared genannt, in der Hoffnung, dass es das auch wirklich wird. Und danach habe ich mir das mal angezeigt, ABD-Info, und ich sehe, ich habe hier ein ganz normales RBD, 3 GB groß, 768 Objects und den Name-Prefix, der mich hier jetzt nicht wirklich interessiert. Einfach nur zur Info, ich habe das erzeugt. Generell, ihr habt Ceph jetzt auch schon ein bisschen gehört, glaube ich, die letzten 2 Stunden. Der Platz ist hier jetzt nicht belegt. Ich habe keine 3 GB belegt. Ich habe 3 GB in Objekten reserviert. Was ich danach mache, ich werde es im Userland verwenden. Ich werde es nicht im Kernel benutzen. Das heißt, auf dieser Maschine ist mir die Kernel-Implementierung von RBD relativ egal. Die werde ich nicht verwenden, weil ich beim Kernel immer ein I.O. und Scheduler-Caching habe, das ich außer mit Kernel-Patches überhaupt gar nicht wegkriege. Caches, habe ich vorhin gesagt, will ich nicht. Der Kernel würde was on top packen. Er wäre schneller. Ich darf nicht cachen. Deswegen werde ich den Kernel nicht verwenden. Okay, das war die eine Seite Ceph. Danach habe ich mir die andere Seite vorbereitet, iSCSI. Und mit TGT-ADM aus dem TGT-Paket, das ist sehr trivial. Ich habe mir in der Personalität iSCSI, Operation New, Mode Target, mit einer Target-ID 1 und einer IQN erstmal ein Portal erzeugt. Dazu muss man wissen, iSCSI-Portale sind benannt, die haben Namen. Diese Namen folgen einer IQN-Notation, die gibt es tatsächlich als Standard und die ist trivial. Die soll unique sein. Die soll weltweit unique sein. Ich weiß nicht, ob man das wirklich hinkriegt. Man sieht wahnsinnig viele, die mit Example.com dastehen. Üblicherweise beginnt man mit einem Prefix IQN, Punkt, das erste Registrierungsdatum einer seiner eigenen Domains und die eigene Domain. Danach kann man einen Local Part oder sollte, muss man einen Local Part dazu packen, um dem Ding einen Namen zu geben. Was ich hier jetzt gemacht habe, geht vielleicht ein leichtes bisschen an dem Standard vorbei. Üblicherweise sehe ich Loons durch Portale. Das heißt, ein Portal muss nicht zwingend nur eine Loon beinhalten, also eine Disk, sondern durch ein Portal kann ich mehrere Loons üblicherweise discovern. Ganz normal ins SCSI, SCSI-Loon, SCSI-Loon-ID, genau wie auf einem lokalen HBA in der Adressierung. Ich habe das mal ein bisschen anders gemacht. Ich wollte für jede Loon, die ich mir baue, ein eigenes Portal haben, damit ich das leichter testen und nachverfolgen kann. Das muss man nicht. Das ist jetzt keine große Konzeptentscheidung. Das war einfach Bequemlichkeit im Naming, damit ich es leichter erkennen kann für mich selber. Da drin, in diesem Portal noch nicht, aber generell auf diesem Target-Host, erzeuge ich mir jetzt noch eine Loon 1. Und hier habe ich eine Besonderheit. Hier gebe ich nämlich ein Backing Storage Type an, RBD. Ich gebe den Backing Store an und dieser Backing Store ist, wenn es im Kernel wäre, def RBD RBD safetgt shared. Der Name des RBDs, das ich, wir erinnern uns, hier erzeugt habe. Das ist mein Backing Store. Ich kann, und das ist tatsächlich ein Stück weit optional, ich kann die Konfiguration mit angeben, wenn die woanders liegen sollte, müsste ich das woanders definieren und welcher Account dafür verantwortlich ist, diese RBD zu benutzen. Ich habe den Key vom Admin genommen und ich benenne hier jetzt mal ID gleich Admin. Das heißt, ich habe jetzt erstmal ein Portal, ich habe eine Loon und ich muss das noch zusammenbringen. Ich muss sagen, diese Loon muss an dieses Portal geflanscht werden. TGT-ADM macht das, habe ich eine Bind-Operation, ich sage, ich will es da dran haben. Und ich will es vor allem minus e-all, ich will es über alle Interfaces mal rausgeben. Alle Ethernet-Interfaces. Okay, dann habe ich mir das Ganze nochmal näher angeschaut und bin auf ein komisches Verhalten gestoßen. Im TGT-Paket gibt es einen TGT-Admin. Der normalerweise mit einem minus dump die komplette Target-Konfiguration, die ich mir hier geschrieben habe, in eine Datei exportiert. Dieses TGT-ADM ignoriert einige Einstellungen. Das heißt, ich bekomme wohl eine Konfiguration exportiert, da fehlen aber Werte drin. Ja, mein erster Approach war dann, na mein Gott, ist ein Test. Ich packe einfach das hier, was ich hier geschrieben habe, in etc/ac/local. Ist natürlich super hässlich. Das habe ich danach noch mal ein bisschen schöner gemacht. Ich kann die Target-Konfiguration natürlich auch direkt als File schreiben. Genau so würde dieser TGT-Admin das auch exportieren. Allerdings würde TGT-Admin BS-Type und Backing-Store nicht mit rausschreiben. Und das sind halt Werte, die brauche ich. Das ist jetzt ein Blick auf eine funktionierende Portal-Konfiguration mit einer Loon. Ich habe nicht nur einen Host gebaut, ich habe mehrere Hosts gebaut und ich habe diese Hosts 1:1 identisch gebaut. Man könnte vielleicht sogar noch Zucker oben drüber streuen und diese etc/tgt über irgendeinen Async oder sonst was über mehrere Hosts verteilen. Das habe ich mir jetzt gespart. Ich muss natürlich, wenn ich mehrere Hosts habe, die Portale anbieten, die Targets anbieten, muss ich natürlich dafür sorgen, dass sie die gleichen Portale anbieten, sonst bekomme ich da Probleme. Okay, mit diesem bisschen Konfiguration ist tatsächlich der Storage-Teil fertig. Man mag es nicht glauben. Es ist diese Portalkonfiguration, das Erzeugen eines RBDs und das war es eigentlich. Nur auf mehreren Hosts halt. Das heißt, ich muss mir das Ganze jetzt mal auf einem Client anschauen. Ich habe einen Client gebaut, als erstes einen ganz normalen Ubuntu 14.4 und dort habe ich zwei Dinge gebraucht. Ich habe den OpenISCASI benötigt, das ist das Initiator-Paket, mit dem ich über iSCASI auf Portale zugreifen kann. Und ich habe mir die Multipass-Tools installiert, um das Ganze auch über den DM-Multipass quasi mehrere Sessions in eine Loon zu packen. Als erstes, wenn ich das mache auf einem Client, muss ich discovern. Ich muss erst mal gucken, was für Portale, was für Targets, was für Loons gibt es denn hinter Portalen. Das ist die Portal-IP eines dieser Hosts gewesen, die ich gerade aufgebaut habe. Und ich mache ein DiscoveryTP Send Targets. Damit gebe ich einen Befehl an das Target, das mir alle Portale und alle Loons anzeigt. Das muss ich normalerweise, wenn ich eine Enterprise-Lösung habe, nur einmal machen. Das heißt, ich habe, wie vorhin erwähnt, diese Enterprise-Lösungen haben mehrere Controller an so einer Backplane dran. Der erste Controller kennt Controller Nummer 2, 3, 4 und so weiter. Das heißt, wenn ich in diesem Controller-Setup, in einem Hardware-Controller-Setup so ein Discover mache, dann sagt das erste Portal, es gibt auch noch Portal 2, 3 und 4. Genau das habe ich ja auch, nur wissen die nichts voneinander. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich weiß auch nicht, wie ich das beheben sollte. Das heißt, ich muss tatsächlich an jede Portal-IP ein eigenes Discover hinschicken und jedes Portal schickt mir dann, jeder Host schickt mir dann seine eigene Information. Dadurch, dass ich die wirklich identisch konfiguriert habe, schicken die mir natürlich auch identische Konfigurationen. Das habe ich hier dann auch gemacht und auf diesen beiden Nodes mal geschaut. Minus M Node, was habe ich denn discovered? Und ich sehe, es gibt unter dieser IP den IQN, das war hier ein bisschen kurz, aber das ist der, den ich vorhin verwendet hatte. Und auf der anderen Host-IP bekomme ich den gleichen IQN. Das ist wichtig. Würde ich hier unterschiedliche Informationen bekommen, hätte ich was falsch gemacht. Beide Hosts, die ich hier habe, die Targets, müssen identisch sein. Damit ist eigentlich schon alles gewonnen. Ich habe es discovered. Danach habe ich mir den Multipass ein bisschen vorgenommen. Und da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Die Multipass-Konfiguration ist eine Basis, um eine Konfiguration zu geben, eine Einstellung zu geben, wie ich verschiedene identische Disks zusammenpacke. Also man muss sich es wirklich so vorstellen, der Host, der iSCASI-Targets verwendet, sieht durch diese Portal-IPs die gleiche Disk. Da ist so eine ID dran, so eine SCASI-ID. Die sieht er durch den ersten Host durchs Portal, die sieht er durch den zweiten Host durchs Portal. Im System, wenn ich das einbinde, habe ich sowas wie ein DEV-SDE und ein DEV-SDF. Das heißt, ich habe zwei SCASI-Disks mit der gleichen ID, mit der gleichen Kapazität, mit dem gleichen Label, mit dem gleichen Name, aber es sind zwei. Würde ich jetzt auf einer schreibend und lesend arbeiten und sie mounten oder die andere nehmen und sie schreibend und lesend bearbeiten, kriege ich Probleme. Ich muss die Übermenge über diese beiden Single Disks finden, um da ein Multipass-Device drüber zu machen. Und das ist diese Konfiguration hier. Was ich gemacht habe, ist ein Group by Serial. Das heißt, ich möchte alle SCASI-IDs, die ich finde, die die gleiche Seriennummer haben, alle Loons, die die gleiche Seriennummer haben, sollen in ein Device fallen. Das ist wichtig. Ich will die alle greifen, egal wie sie reinkommen. Wenn die gleiche ID haben, sollen die zusammenfallen. Die weitere Konfiguration ist mehr oder weniger Standard. Sehr schön ist User-Friendly Names, dass mein Device-Mapper dem Ding einen schönen Namen gibt und nicht so eine ID. Da tue ich mir nämlich dann schwer mit. Features kann ich angeben. Queue if no path bedeutet, ich habe ja mehrere Pfade, mehrere Disks, die über unterschiedliche Pfade gehen, in ein Device jetzt zusammengebunden. Was passiert, wenn ein Pfad wegbricht? Oder wenn alle Pfade wegbrechen? Dann möchte ich, dass mein Client queued. Das heißt, er soll die Schreib- und Leseoperationen in einer Queue halten. Das gibt mir die Möglichkeit, auf der einen Seite mal spontan was umzukonfigurieren. Also ich kann die Disks mal kurz abstecken und wieder anstecken, ohne dass alles eskaliert. Das ist ein Vorteil. Das ist aber gleichzeitig auch ein Nachteil, wenn dieser Host irgendwie vollständig getrennt ist und das über eine ganze Nacht hinweg. Dann hilft dieses Queuing nur so weit, wie der Arbeitsspeicher in dem System reicht. Oder das eigentlich der IO-Buffer in diesem System reicht. Ist da das Ende erreicht, dann habe ich ein großes Problem, weil dann glaubt eine Applikation, Daten wären runtergeschrieben auf die Disk, die liegen aber noch in der Queue. Und nach einem Tag oder nach einer Nacht kriege ich die auch nicht mehr ran. Das heißt, da habe ich dann echt ein Problem. Da kann man dann eigentlich ein Backup wieder zurückspielen. Das heißt, Queue if no pass ist ein zweischneidiges Schwert, wenn man das benutzt. Auf der einen Seite schafft es einem ein bisschen Luft, wenn man an einem System arbeitet. Auf der anderen Seite kann einem das oder den Daten, die da drauf liegen, das Genick brechen, wenn es nicht gemonitort wird. Dieses Setup mit Group by Serial und einem No-Pass-Retry von 5 mal wieder versuchen, ist, so wie es hier steht, tatsächlich auf Performance ausgelegt. Das heißt, ich kriege die Daten parallel oder in 100er Häppchen, 100er IOs oder IOPS auf die Pfade verteilt. Ich kann das auch ein bisschen anders bauen. Ich kann das auch auf Verfügbarkeit bauen, das ist eigentlich besser. Und da mache ich ein Pass-Grouping-Policy-Failover. Das heißt, ich group die nicht bei Serial mit der gleichen Priority, sondern ich lasse unterschiedliche Priorities geben. Ein verfügbarer Pfad added eine Priority. Habe ich einen zweiten Pfad, bekomme eine höhere, habe ich einen dritten, bekomme dann eine noch höhere Priorität. Aber ich verwende dann immer nur einen Pfad. Ich habe keinen Performance-Gewinn, aber jeder Pfad kann ausfallen, ohne dass ein neues Rescheduling stattfindet. Hier ist ein Queue if no pass ein bisschen harmloser. Trotzdem sollte natürlich ein Pfad immer verfügbar sein. Ansonsten auch hier dieses Feature wegnehmen, wenn man das nicht will. Also man hat die Wahl zwischen, es stürzt sofort ein und es passiert wenig, oder es stürzt nach ein paar Stunden ein und die Daten sind Schrott. Das ist der Unterschied von dem Queue if no path. Okay, nach dieser Multipath-Konfiguration muss ich genau noch eins tun. Ich muss sie live nehmen. Dafür habe ich dieses Cli-Tool Multipath-D. Dem gebe ich einen Reconfigure. Ich kann auch etc. Nee, kann ich nicht mehr. System.ctl muss ich mittlerweile. Multipath-Restart sagen. Und wenn das erledigt ist, wenn mein Multipath davon weiß, was da denn kommen wird, melde ich mich in diesen Portalen an. Und das sind in meinem Fall 2. Das ist genau die Ausgabe, die ich bekomme. Wenn ich 2 Hosts konfiguriert habe, 2 Targets, sollte ich auch ein Pärchen an Logmeldungen sehen, dass ich mich in beiden angemeldet habe. Fertig. Gucke ich mal kurz drauf, wie das aussieht. Multipath-LL gibt mir eine Liste. Hier, dass hier ein schöner Name steht, dafür ist die Konfigurationsoption User-Friendly Names Yes verantwortlich. Sonst würde hier was echt Übles, Hashiges stehen. Ich sehe, dass es ein Device-Mapper-Device ist. Multipath oder MPIO ist eben aus der Familie der Device-Mapper. Es hat Vendor IET und Label Virtual Disk. Das kann ich umbenennen, das ist das Default, was mir das Target anbietet. Es hat eine Größe von 3 GB. Das ist der erste Wert, den ich sehe, an dem ich glaube, dass es funktioniert. So groß habe ich nämlich mein Rados-Block-Device gemacht, ganz am Anfang. Es hat dieses Feature, wo ich gerade schon ausführlich drüber geredet habe, Queue if no path. Es hat keinen Hardware-Händler. Nein, da ist kein Allure von EMC oder HP drin, das ist alles Software. Und es hat eine Write-Policy-Read-Write, was praktisch ist für mich. Das sind die beiden Disks, die eingebunden sind. In diesem Fall heißen sie gerade STF und STG. Die Namen zählen einfach hoch. Und beide Pfade sind active, ready und Running. Damit ist auch meine ganze Gruppe active und hat eine Priority. Das ist genau das, was ich sehen will. Damit habe ich eine Disk. Ich habe eine Disk, die heißt DevMapper-SevTGT-Shared. Und mit der kann ich tun und lassen, was ich will. Mit DevSDF und DevSDG sollte ich tunlichst nicht arbeiten. Das sind Devices, die hier, wenn man so möchte, Slaves an diesem Multipass sind. Jo, das hat funktioniert und ging. Da habe ich mir gedacht, wenn das funktioniert mit einem Ubuntu 14.4, mache ich das Ganze auch mit einem Xen-Server 6.5. Was ich vorhin eben meinte in der VirtualBox. Aber auch da sitzt unter diesem Xen-Server sitzt ein CentOS in erstaunlicher Weise noch in den Paketquellen von 5. Oder die meisten Pakete sind aus CentOS 5 entliehen, sitzt da drunter. Aber es funktioniert fast genauso. Ich habe eine etc-multipass-conf, die dort ein bisschen größer und umfangreicher vordokumentiert ist, aber ich habe genau den gleichen Quatsch da drin, also genau die gleichen Konfigurationsdirektiven. Ich habe dort tatsächlich eine Gruppierung nach Vendor IET und Produkt Virtual gemacht. Wenn man so einen Virtualisierer hat, hat man üblicherweise oder manchmal mehrere Storages und will vielleicht unterschiedliche Storages mit unterschiedlichen Multipass-Konfigurationen fahren. Aber faktisch ist es genau das Gleiche in der Konfiguration. Ich habe ihn reconfigured und bin dann auf ein komisches Problem in dieser GUI gestoßen. Ich kann nämlich genau ein Portal angeben. Jetzt habe ich aber mehrere Portale. Das geht, indem ich händisch in dem System alle Portale Discover in diese Discovery DB reinschreiben lasse. Und damit habe ich alle Serials und alle IQNs gespeichert. Gebe ich dann in der GUI 1 davon an, dann findet der Multipass oder dieser Device Mapper Multipass alle, die er schon in seiner Datenbank stehen hat. Das heißt, die GUI des Xen-Servers glaubt sich in einem Portal anzumelden. In Wirklichkeit meldet er sich in allen Portalen an. Ja, muss man mit leben. Ich habe mir es nicht mit einem ESX angeschaut, hatte ich keinen verfügbar zu dem Zeitpunkt. Möglicherweise muss man da ähnliche Hürden nehmen, das weiß ich jetzt nicht. Rein technisch geht's aber. Jo. Bevor ich meine Überlegungen jetzt mal vorlese, würde ich gerne erst mal noch kurz auf Fragen, Ideen und Anregungen von euch eingehen. Habt ihr Fragen zu dem, was ich da gerade so erzählt habe? Gar nicht? Cool. Ah, doch. Das nächste Mal nehme ich dann dieses Mikro. Ich wiederhole die Frage nochmal, dass es in der Aufzeichnung drin ist. Die Frage war nach Performance. Das war in dem Test-Setup, das ich auf Roberts Testcluster gebaut habe, natürlich nicht der Punkt. Da ging es mir wirklich nur um Funktionalität. Das ganze Setup, nachdem ich wirklich alles durchgetestet hatte auf Fehler und potenzielle Caveats, das ist mittlerweile auch produktiv bei einem Kunden im Einsatz so. Das heißt, wir haben tatsächlich einen Auftrag gehabt bisher, das ist noch sehr jung, wo Xen-Server genau mit diesen Konfigurationen hinter einem Ceph-Cluster stehen. Ich habe gleich im Anschluss noch Performance-Folien mit dran. Was ich mir dazu gedacht habe, der Linux TGT, das ist ja ein Software-Stack, der nicht nur iSCSI spricht. Der spricht ja auch Target-Mode auf einem Qlogic HBA. Sollte gehen. Ich habe gerade keine Qlogic HBAs. Das war eine Frage, falls jemand welche einstecken hat und nicht mehr braucht. Würde ich das gerne für euch durchtesten. Das heißt, ich sollte das Ganze auch via FC rausgeben können. Mir fehlt die Hardware. Kollegen in Österreich, die auch mit Ceph arbeiten, haben mittlerweile tatsächlich ein Qlogic HBA angebunden und das hat funktioniert. Ich will es trotzdem für mich auch noch sehen. Resizing. Ich habe jetzt in dem, was ich hier dokumentiert habe, in dem Test-Setup, eine 3 GB große Lunen gemacht. Damit kann ich jetzt nicht viel anfangen. 3 GB ist heutzutage nicht viel, wenn ich da was mit tun will. Vor allem nicht, wenn ich ein Ceph-Cluster mit ein paar 10 Terabyte hinten dran hätte. Wenn ich das Ding größer machen will, diese RBD, dann habe ich administrativen Schmerz. Ist leider so. Ist es aber auch, wenn ich eine NetApp, eine EMC, eine HP, eine Clarion, was auch immer an Storage habe, ich mache eine Lune größer, mein Storage-System tut das. Aber bis dann die Applikationen ganz oben drauf auch davon profitieren, habe ich Arbeit. Ich meine, wer von euch betreibt ESXi-Server? Ah, eine ganze Reihe. Und das übliche Vorgehen, was ich so sehe, ist, wenn mehr Platz gebraucht wird, die Leute packen ein neues Storage-Repository dazu und geben einer VM eine weitere Disk mit rein. Ist das auch das, was ihr so seht? Nee? Ihr macht es wirklich größer? Ja. Okay, also ich sehe häufig, dass da einfach noch eine weitere Disk erzeugt wird, dran geklatscht wird und wird schon. Irgendwann muss man das mal konsolidieren. Es ist hier dummerweise genau das Gleiche. Wenn ich eine RBD größer mache, dann weiß mein TGT da noch nichts von. Das heißt, ich muss den TGT reloaden und ich habe mehrere Nodes. Das heißt, wenn ich das tue, wenn ich ein Resizing mache oder generell eine konzeptionelle Änderung an den Loons, sollte ich alle Portale bis auf eins ausschalten. Gut, dann habe ich zu dem Zeitpunkt erstmal nur ein verfügbares Portal und nur kein Failover mehr. Ich kann aber produktiv weiterarbeiten. Ich habe aber jetzt mit einem einzigen die Möglichkeit, meine Konfiguration zu aktualisieren. Mache ich das mit mehreren Portalen ab, dann hat der eine eine SCSI-ID, wo 3 GB drinsteht, und der andere hat eine SCSI-ID, die gleiche Disk, die aber an dem jetzt plötzlich so groß, wie ich sie gemacht habe, ist. Hier habe ich sie 3 GB groß und da drüben habe ich sie jetzt 10 GB groß. Das ist eine sehr ungünstige Situation. Das heißt, ich will ein laufendes Portal haben, da kann ich die Lune neu einlesen, einen Reload machen, auf dem Client ein neues Discovery machen, das nochmal an- und abmelden, ist der harte Weg, aber der geht. Den Multipass nochmal reconfiguren, das heißt, ich muss durch jede einzelne Schicht von unten nach oben nochmal durch, durch den Server, durch den Client oder durch den Target und durch den Initiator. Erst danach, wenn ich das durch habe, kann ich das dann mit jedem anderen Pfad auch nochmal machen. Sollte ich auch so tun. Dann kann ich das im laufenden Betrieb vergrößern. Man sollte dafür wach sein, seinen Kaffee getrunken haben und einen ruhigen Arbeitsplatz haben. Also es macht keinen Unterschied im Fazit zu anderen Hardware-Sans. Was mir dann noch eingefallen ist, oder was ich vorhin auch schon gesagt habe, Kernel-RBD ist performanter, aber der hat dummerweise einen Scheduler, den ich nicht ausschalten kann. Ich kann ihn auf No-Op setzen, aber dann hat er immer noch einen Block-Cache-Layer dazwischen, den ich nicht auskriege. Das kann ich nicht verwenden. Leo ist eine andere Target-Implementierung und es ist die, die im Kernel upstream ist. Das ist ein anderes Framework als das, das ich verwendet habe. Ich hatte TGT verwendet. Leo ist, ich weiß gar nicht, was das heißt, Linux.io, ich weiß es gerade nicht, ist das deutlich elegantere Framework, das aber zu dem Zeitpunkt, in dem ich die Tests gemacht habe, nicht in der Lage war, RBDs anzubinden. Da gibt es mittlerweile ein paar leicht esoterische Patches. Mike Christie ist da aktiv dran. Und ich bin mir sicher, dadurch, dass dieser Mensch von Red Hat bezahlt wird, Kernel-Entwickler ist und sehr gut ist, dass wir in spätestens 4.1 in so einem Kernel dann auch eine Leo-Unterstützung haben, die RBD kann. Also das ist gerade schon in Upstream drin, es ist noch nicht gemerged und es ist auch noch leicht esoterisch. Worauf Mike Wert legt, sind Dinge, die wir in TGT gar nicht haben. Nämlich genau die fehlende Portalsynchronisation. Tatsächlich einen Layer zu schaffen, die Portalinformationen eines Hosts über SCSI-Befehle an ein Portal eines anderen Hosts zu geben, dass ich genau nicht mehr mehrere Hosts einzeln konfigurieren muss oder Portale in Hosts konfigurieren muss. Das ist noch Zukunftsmusik. Also funktionieren würde das anfänglich bestimmt, aber ich habe A, eine komplexere Schicht drin und ich habe, wenn ich ein CephFS, gut, ein CephFS könnte ich tatsächlich so mounten, dass kein Caching drin ist, das würde funktionieren. Da drin müsste ich dann ein Loop-Device machen. Ich weiß nicht, nee, das klingt nicht gut. Also ja, also man kann es bestimmt machen, aber ich würde davon abraten. Für ISO-Images vielleicht, die man mal kurz reinreichen will, übers CASI. Ich muss ja nicht Disks reinreichen, ich kann ja auch ISO-Images reinreichen, möglicherweise. Aber nicht für echte Disks und Loons. Ja, und FC-Target habe ich ja gerade schon gesagt. QLA 2000 ist in STGT Proof of Concept. In Leo ist es enthalten. Ich würde wahnsinnig gern mal mit einem QLogic HBA arbeiten, aber das habe ich schon erwähnt. Ne? Ja, das war im Wesentlichen das, was ich gebaut habe. Hier wird es in den Folien ein bisschen unübersichtlich, weil ich 100 Performance-Folien habe, deswegen ganz kurz den Abspann und dann die Performance. Ja, wenn ihr sowas bauen wollt, ruft mich an. Oder Robert. wir helfen euch da. Fragen und Antworten. Ja, sorry, ich habe da ein bisschen gewürfelt. Ich wollte euch vorher noch die Performance zeigen. Und zwar die Performance eines Setups, das wir gebaut haben vor einem knappen Monat. Das besitzt auf 3 Nodes 24 OSDs, SATA-OSDs. Ups, nein, noch nicht. Verdammt. Oh. Das ist ganz toll. Das ist wieder weg. Gar nicht. Diese Präsentationen sind doch auch mal besser gewesen. Okay, nochmal. Ein Setup bestehend aus 3 Nodes, 24 SATA-OSDs, nur 3 Journal-SSDs, das ist also ein bisschen wenig. Ich weiß nicht, was dieser Presenter hier tut. Okay, es hat ein 10 Gigabit Public-Netzwerk, dieses Setup. Es sind 2 Nodes, die ich bezeichne es immer als Bridgeheads, drin sind, also diese Target-Nodes, die iSCSI-Target-Nodes. Und das Ding schaltet hier automatisch durch, oder was? Das gibt's doch alles gar nicht. Ich werde wahnsinnig. Vielleicht habe ich hier was durcheinander gebracht in dieser Folienreihenfolge. Genau. Es hat ein 10 Gigabit Public Network im Ceph auf der einen Seite dieser iSCSI Bridges oder Ceph iSCSI Bridges und das iSCSI Netzwerk ist auf einem anderen Interface auch wieder 10 Gigabit zu Xen-Surfern. Okay, dann. Das ist die Read-Performance gemessen mit IO-Zone in einer VM auf einem Xen-Server. Das heißt, am Ende guckt euch diese Performance online an. Das ist gemessen am letzten Ende. Das heißt, innerhalb einer VM, ohne irgendwelche Performance-Optimierungen zu machen. Was dabei, sorry, warum das durchblättert, weiß ich jetzt nicht. Was ich dabei gesehen habe, ich bekomme ungefähr je nach Schreib-Lese-Zugriffen zwischen 450 und 550 Megabyte die Sekunde, lesend und schreibend. Das ist so die Hälfte meines 10-Gigabit-Netzwerkes ist in etwa saturiert mit einer VM oder kann es saturieren mit einer VM. Ich habe auch keine großen Unterschiede bei vielen kleinen IOPS gesehen. Man sieht hier, also man sieht hier oben ja auch diese Fläche. Das heißt, bei einer File-Size von 64 bis so 16 MB, 64K bis 16 MB, habe ich eine kaum unveränderte Performance. Genauso bei einer Record-Size, wenn sie größer ist, und das sieht man deutlich, wenn sie größer ist, so von 25 Kilobyte bis 16 Megabyte, habe ich auch eine relativ unveränderte, flache Performance. Es wird ungünstiger, wenn die Files sehr groß und die Records sehr klein werden. Aber das ist in jedem Dateisystem so. Das Ganze war in diesem Client mit einem ganz normalen X4 ohne besondere Mount-Optionen getestet. Ich habe noch viel, viel mehr solche Grafiken. Wir haben es noch mit XFS getestet, wir haben es noch RAW-RBD getestet. Wir haben immer den I/O-Zone mit den gleichen Aufgaben auf unterschiedlichen Dateisystemen und auch einmal auf einem Bridge-Node direkt als ABD-Device, als Kernel-Device gemessen. Ist alles in den Folien drin. Wenn zu den Performance-Werten noch Fragen sind, wenn ihr die Folien anschaut, einfach eine Mail schreiben. Wenn ihr einen Rohdatensatz an Daten wollt, ohne Grafikaufbereitung, mailt's mir, ich schicke euch das. Ich muss da noch ein Update der Folie nachgeben. Die Performance-Werte sind da dummerweise noch nicht drin, auf dem was online ist.